Mensch, Hund, Visite. Der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend. Du darfst ruhig was sagen, lieber Hakan.
Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend. Wir haben nämlich heute einen Gast. Herzlich willkommen in unserer Podcast-Episode. Welche haben wir eigentlich jetzt? Ist das die 72., glaube ich, ne?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Wir begrüßen ganz herzlich den Hakan, muss ich Dr. Hakan sagen oder reicht es erstmal, wenn ich Hakan sage? Die Geschichte dazu kannst du uns gleich erzählen. Ja, ich begrüße Hakan Bulun und zwar haben wir uns beide kennengelernt auf einer Dummy-Trainer-Fortbildung und abgesehen von diesem fantastischen Mann war ich natürlich extremst begeistert von seiner Geschichte, die er uns da erzählt hat. Und ich fand diese Geschichte so spannend, dass wir ihn gefragt haben, ob er nicht Lust hätte, uns das mal so in unserem Podcast zu erzählen, was du halt machst, wie das halt alles gekommen ist, was du machst gerade. Und ich finde es halt ganz, ganz spannend, ja, ich finde es super spannend, wie du da hinterher bist. Also, ich versuche das mal eben kurz zusammenzuraffen, aber du musst mir halt erklären, ob du halt wirklich, nicht wirklich, sondern ob du das halt alles in der Türkei angefangen hast, dann hier nach Deutschland gekommen bist oder ob du halt hier in Deutschland angefangen hast. Es war so faszinierend, dass du mir da jetzt nochmal helfen musst, wie alles begonnen hat.
Ja, hallo, klar. Hallihallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung, das ehrt mich und ich bin mega aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Deine Fragestellung, beziehungsweise die Fragen, die du jetzt gestellt hast, die ich beantworten soll, sagt eigentlich, beziehungsweise fragt, ob ich echt bin oder nicht. Ja, ich bin echt.
Er ist real, ja, okay.
Ganz real, richtig. Ich bin 42 Jahre alt, wohne zwischen Köln und Düsseldorf, in einer kleinen Städtchen. Seit 2007 lebe ich in Deutschland und seit 2018 bin ich deutscher Bürger. Habe ich meine türkische
Staatsbürgerschaft
abgegeben, genau, musste ich bei der Antrag das tun, habe ich das auch getan und ja, wie gesagt, seit 2007 lebe ich hier. Ich habe in der Türkei Tiermedizin studiert und 2004 bin ich mit meinem Studium fertig geworden und dann direkt 2005 an einer Uni in der Türkei als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen zu arbeiten. Während dieser Zeit war ich zweimal in Gießen, Uni Gießen, als Gastwissenschaftler und jeweils 3 Monate. Als ich zweite Mal in Gießen war, hat mein jetziger Doktorvater mich gefragt, ob ich meine Doktorarbeit in Deutschland machen möchte, weil die damals ein Projekt bewilligt bekommen haben und da hatten die auch 2 Doktorandenstellen. Ja, damals jung und knackig, habe ich gedacht, oh, warum nicht? Das ist eine coole Gelegenheit. Kein einziges Wort Deutsch gesprochen. Und bin ich in der Türkei wieder zurück und mein türkischer Professor gesagt, ich habe jetzt eine Doktorandenstelle in Deutschland, würde ich gerne 3,5 Jahre meine Doktorarbeit machen und komme ich wieder zurück, mache ich meine akademische Karriere. Der Professor, ich bin auch mittlerweile dankbar, damals war ich ein bisschen sauer auf ihn, aber der hat mir gesagt, ja, Sie waren schon 2-mal in Deutschland, Sie haben hier Ihre Doktorarbeit angefangen, bleiben Sie hier und machen Sie Doktorarbeit hier fertig. Dachte ich, diese Möglichkeit kommt nicht nochmal und habe ich meine unbefristete Stelle in der Türkei dann abgegeben und mit 20 Kilo schweren Koffer ohne ein Wort Deutschvorkenntnisse hier hingekommen. Alle meine Kumpels, Kommilitonen, Freunde, Verwandte, Bekannte, die haben gesagt, du bist verrückt, du kennst kein einziges Wort Deutsch. Was willst du in einem fremden Land machen? Ich habe gesagt, ja, alle im Institut, wo ich meine Doktorarbeit machen werde, können Englisch und ich kann 3,5 Jahre da meine Doktorarbeit machen, komme ich da wahrscheinlich wieder zurück. Ja, so hat meine Geschichte in Deutschland angefangen.
Boah, dafür ja erstmal Chapeau. Also das ist ja schon mal echt ein mutiger Gang, finde ich, wenn man halt von sich aus auch sagt, ich kann überhaupt gar kein Wort Deutsch und ist auf dem Weg, seine Doktorarbeit zu schreiben. Also
wann war das? Also welcher Zeitraum war das? Wann bist du nach Deutschland gekommen?
2007, genau gesagt.
Und da hast
Juli 2007.
2007, okay. Und da hast du dann angefangen, die Doktorarbeit dann hier zu schreiben.
Richtig.
In Deutsch?
Nein. In glücklicherweise Englisch. Nicht, genau, ja.
Boah, krass, okay.
Ich hatte Glück, beziehungsweise die Möglichkeit, die Sprache wählen, entweder Englisch oder Deutsch. Englisch ist auch nicht meine Muttersprache, das war schon schwer genug, aber für mich war es viel einfacher, Englisch zu schreiben, da die Fachliteratur auch in Englisch war, beziehungsweise viel in meinem Gebiet, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, so viel in englischsprachiger Raum publiziert, beziehungsweise weltweit auch auf Englisch publiziert wurde. Das war für mich einfacher, auf Englisch zu schreiben. Und ich habe tatsächlich meine Doktorarbeit in Englisch geschrieben und ich bin auch froh darum, obwohl das auch nicht meine Muttersprache ist. Deutsch wäre schon noch schwieriger.
Darf ich fragen, also warum hast du das gemacht in Deutschland? Also ich sag mal, du hattest ja die Möglichkeit, das ja wahrscheinlich auch in der Türkei zu machen, wäre ja deutlich einfacher gewesen, aber was waren die Beweggründe, das in Deutschland zu machen?
Gute Frage. Beweggründe waren damals, als ich meine Doktorarbeit angefangen habe, beziehungsweise als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Türkei angefangen habe, waren viele Methoden im Bereich, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe, in der Türkei waren nicht so weit fortgeschritten. Und meine erste Gedanke, nach Deutschland zu kommen, war, ein paar molekularbiologische Methoden zu lernen und fortgeschrittene Diagnostikmethode zu lernen, diese mitzunehmen und in der Türkei in unserem damaligen Labor zu etablieren. Deutschland war für mich einfach, weil als ich Student war an der Uni, wo ich studiert habe, hatten wir eine so Agreement zwischen Uni Gießen und der Uni, wo ich studiert habe, kannte ich schon ein, zwei Professoren, die ich dann auch direkt Kontakt aufgenommen habe. Das war für mich einfache Anlaufstelle, weil ich schon Gießen kannte vorher. Und ja, das war eigentlich gerade einfach so, also gibt es keinen speziellen Grund, weil Deutschland in diesem Gebiet besondere Vorkenntnisse hatte oder was weiß ich noch was, sondern eher halt kannte ich ein paar Professoren und der Stadt kannte ich schon vorher. Ich war ja auch zweimal als Gastwissenschaftler da. Die waren die praktische Beweggründe, sage ich mal so.
Mutig, sehr mutig, ja, echt. Das ist ja unglaublich. Machen die wenigsten, aber ich finde sowas immer sehr bewundernswert, wenn Menschen den Mut haben und solche Schritte dann gehen. Irgendwann, oder vielleicht auch jetzt, wirst du vielleicht noch erzählen, wird sich das auf jeden Fall auszahlen, bestimmt.
100%. Ja, der hat uns kennengelernt, Verena. Das ist ja schon
genau,
mal.
Genau,
das war schon mal ein riesen Zugewinn.
Spätestens jetzt hat das nicht gelohnt.
Nein. Okay, dann bist du hier hingekommen. Hast du da schon alles vorher klar gemacht in der Türkei? Hattest du dann schon Wohnung klar gehabt und hast dann gesagt, schönen guten Tag, 1. Juli, ich bin da, hier ist meine Wohnung und jetzt fange ich mal an mit meiner Doktorarbeit. Oder wie war das?
Das ist echt verrückt. Ich hatte weder Wohnung noch irgendwas anderes. Als ich die Stelle bekommen habe und auch meine Visum mit türkischem Pass für 3 Monate befristet erstmal, hatte ich nur eine Bleibe bei einer befreundeten Ehepaar, die ich von meiner Besuche schon kennengelernt habe und wir zusammen im gleichen Institut gearbeitet haben. Die haben gesagt, hör zu, komm zu uns, komm erstmal an, kannst du in Ruhe eine Bleibe suchen und solange du nichts hast, kannst du auch bei uns übernächtigen. Das war verrückt. Und als ich gekommen bin, das war für mich auch ein bisschen Kulturschock, weil ich kannte WG-Leben schon von der Uni-Seiten, aber ich habe noch nie in WG gewohnt. Und bei uns in der Türkei, WG-Leben fängt man erst mit der erstmal in einer Studentenwohnheim, dann hat man gewisse Freunde, mit diese bekannten Leute zieht man zu einer Wohnung. Und das ist dann auch im Sinne von WG-Leben. Und hier waren damals Gießener Anzeige, kleine Anzeigen, WG-Zimmer frei, 4er WG, gemischte WG und so war damals, als ich mein Studium absolviert habe, war bei uns undenkbar. Also die hättest du keine Wohnung vermietet bekommen, wenn du gesagt hättest, ja, wir sind 2 Männer und 2 Frauen, wollen okay. wir eine Wohnung haben. Das war undenkbar damals in der Türkei. Hier heutzutage weiß ich nicht, ob das jetzt auch immer noch so ist, aber ja. Dann habe ich erstmal die ganzen Kleinanzeigen durchgeguckt. Mit ohne Deutschvorkenntnisse war es natürlich schwierig und auch diese Abkürzungen wie 3, Tü, Sie, was weiß ich noch.
3 Tü, Küba.
Genau. 3 Tü, Küba. Ja, ich habe ein paar Freunde Hilfe gebeten und die haben mir ein paar in Frage gekommene WGs ausgesucht, weil ich dann beim Casting. Und hatte ich Glück, damals eine 12 Quadratmeter Zimmerchen zu bekommen in einer 4er WG. Das war mein Anfang des Lebens in Deutschland quasi.
Wie alt warst du da?
Ich glaube 27, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Okay.
27.
Ja. Okay, dann hast du das Zimmer bekommen, dann ging es direkt los im Job, dann hast du deine Doktorarbeit gemacht. Ich muss mal eben kurz dazu sagen, Hakan hat auch immer in der Dummy-Trainer-Ausbildung gesagt, nein, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Also ein hochintelligenter Mann, natürlich weiß ich, dass er das sehr, sehr schnell geschafft hat, sehr wahrscheinlich. So, aber was ja jetzt, also dann hast du deine Doktorarbeit gemacht, hast du die wahrscheinlich direkt die Verteidigung und alles hast du so wahrscheinlich direkt alles sofort, ne, hingelegt, oder? Kann ich das so sagen?
Ja? Nein, das kannst du nicht sagen. Einzige, was du nicht weißt, wie lange ich für diese Doktorarbeit gebraucht habe. Und das habe ich, glaube ich, keinem erzählt, weil ich tatsächlich 13 Jahre gebraucht habe, das so abzuschließen.
Ehrlich?
Ja.
13 Jahre? Okay.
Ja.
Du wolltest dreieinhalb Jahre wolltest du bleiben?
Genau.
Was ist passiert?
Ich hatte tatsächlich an der Uni 3,5 Jahre Vertrag als Doktorand und geplant war tatsächlich innerhalb dieser Zeit alles fertig zu schreiben, verteidigen und dann gucken, wie das dann weitergeht. Während Doktorarbeitszeit, erstes, zweites Jahr, könnte ich feststellen, dass das Leben in Deutschland für mich schon in Frage kommen könnte, dass ich nach der Doktorarbeit hier auch Fuß fassen würde und wenn möglich hier bleiben würde. Damals kurz zu Ende zu meinem Vertrag an der Uni habe ich geguckt, entweder an der Uni bleiben oder was anderes machen. hatte ich nie im Kopf, dass ich in Praxis arbeiten will. Deswegen dachte ich, kann ich vielleicht in pharmazeutische Industrie wechseln, dass ich dann auch schnell Fuß fassen kann. Und da brauche ich auch jetzt nicht unbedingt so viele Möglichkeiten. Doktorarbeiten braucht man auch nicht unbedingt. Ja, nach dem 3,5 Jahre halbfertige Doktorarbeit, direkt 100% Berufsleben in pharmazeutische Industrie eingestiegen. Und das war eigentlich ein Fehler, würde ich sagen, weil ich hätte gerne das erst abgeschlossen und dann zum Industrie gewechselt oder dann Job gewechselt. Deswegen hat sich so hingezogen und habe ich gewartet, nichts getan, aber ich hatte Glück. Irgendwann hat es bei mir auch Klick gemacht und ich habe gesagt, das ist einzige Sache in meinem Leben, dass ich bis Ende gebracht habe. Das hat mich auch ein bisschen innerlich beunruhigt und irgendwann dachte ich, jetzt brauchst du ein Coaching, lässt du ganze Fakten auf dem Tisch und machst einen Plan und mach das fertig. Das hat auch gut geklappt und mein größtes Glück war dieses Forschungsfeld, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Das war nicht so super weiter geforscht und meine Ergebnisse, die ich erzielt habe, waren immer noch original genug, dass man die tatsächlich ohne weitere Versuche oder ohne weitere Arbeit so publizieren könnte. Und habe ich den tatsächlich vor 3 Jahren erst abgeschlossen.
Okay. Worüber also, hast du deine Doktorarbeit?
Bin ich doch nicht.
Doch, du bist schlau. Nur irgendwie in der Zeit, wo du ja halt zwischen dem, dass du nach 3,5 Jahren Uni oder Gießen, das und dann bis zur Vollständigkeit deiner Doktorarbeit. War das jetzt einfach nur, weil du gut Geld verdient hast an dem pharmazeutischen Job, den du da hattest? Oder was war, warum du gesagt hast, ach, mach ich morgen?
Also, das war nicht, also Geld, gut Geld verdienen, das war eher so am Anfang, wenn man jetzt einen neuen Job anfängt oder jeder neue Anfang ist immer schwierig. Und gerade wenn man eine Stelle bekommen hat, das befristete Stelle ist und bei der Einarbeitung will man ja Probezeit bestehen und so weiter und so fort, da hat man andere Prioritäten plötzlich und ich musste dann umziehen, neue Umfeld, neue Freunde und ja, das war alles auf einmal viel zu viel und die habe ich immer nach hinten geschoben und das war auch ein Grund, da wir keine Deadlines hatten. Also bei der Masterarbeit hat man ja auch diese 1,5 Jahre oder 2 Jahre, dass man im Vorfeld weiß, in wie vielen Jahren oder in welchem Zeitraum dieses Arbeit fertig geschrieben werden muss. Bei uns war es nicht der Fall. Und das war auch für mich ein bisschen, ja,
Luxus.
Blöderweise Luxus, dass ich gedacht habe, ja, ich habe jetzt keinen Druck, kann ich ein bisschen nach hinten schieben. Und dann hatte ich 2 Jahre befristeter Vertrag und dann habe ich Firma gewechselt und so fing's oder so geht's immer weiter. Irgendwann war ich mit meinem Leben zufrieden und gesettelt und dachte ich, jetzt solltest du dir deine Vorhaben wieder vor Augen führen und zu Ende bringen, weil, wie gesagt, das hat mich immer in meine Innere sehr beschäftigt.
Ich hätte es genauso gemacht, glaube ich. Ja. Ja, also wenn man wirklich mal vorstellt, also du kommst aus deiner Heimat so in ein fremdes Land, du kannst die Sprache nicht, gar nichts und die Kultur ist ja auch nochmal komplett anders. Also dass du erstmal, glaube ich, dann tatsächlich, ne, also ja, man hat ja auch noch alles andere als immer nur Doktorarbeit vor Augen. Von daher kann ich total nachvollziehen, dass du jetzt 13 Jahre dafür gebraucht hast, um Doktorarbeit fertig zu schreiben, weil es gibt, nee, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es echt nicht schlimm. Also eher Hut ab, weil ich glaube, das muss erstmal jemand nachmachen, weil es gibt einfach auch noch was anderes im Leben, als halt nur Doktorarbeit schreiben. Und du hattest erstmal hier damit zu tun gehabt, überhaupt anzukommen in Deutschland. Von daher, das finde ich eigentlich... Ich glaube, bei mir wäre das nicht anders gewesen. Ich hätte die Doktorarbeit, vor allen Dingen, wenn es keinen Zeitdruck gegeben hätte, hätte ich die erstmal nach hinten geschoben und mich erstmal um alle anderen Sachen gekümmert, die halt einfach wichtiger wären. Von daher, ich kann es nachvollziehen.
Ich glaube, das ist auch ein Persönlichkeitsding. Es gibt bestimmt solche Leute, die halt aus einem anderen Land in ein anderes Land gehen und sich so da rein vertiefen und nichts anderes mehr machen und werden dann zu so super Nerds, die dann halt sagen, ich habe hier gar nichts, ich kenne hier niemanden und jetzt lerne ich und jetzt bin ich Doktor mit 1,0 und alles ist halt super. Die gibt's bestimmt auch.
Heißt aber auch nichts.
Nee, ich weiß, die gibt's auch. Aber ich weiß nicht, wie ich reagiere, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich das ist persönlichkeitsabhängig und auch von welchem Land in welches Land du gehst.
Aber hast du denn jetzt irgendwas verloren? Also daran jetzt, auch wenn du jetzt die Zeit jetzt gebraucht hattest, aber hast du irgendwas jetzt verloren dadurch?
Nein.
Ja, siehst du.
Kein.
Also, alles richtig gemacht.
Also bei der akademischen Titeln fragt keiner, mit welcher Note man diese Titel bekommen hat und fragt keiner, wie lange man dafür gebraucht hat. Also deswegen, ich habe nichts verloren, nur die Zeit, die ich das nicht fertig gemacht habe, das hat mit mir tatsächlich in mir was schon gemacht, weil das ein Teil immer so noch nicht fertig war, beziehungsweise noch nicht abgeschlossen. Das sowas kannte ich vorher nicht und wie gesagt, das ist einzige Geschichte in meinem Leben, die ich so lange gebraucht habe, bis zum Abschluss zu kommen.
Okay. Was haben deine Leute gesagt, als du gesagt hast, du kommst nicht wieder nach Hause?
Die haben gesagt, hurra, einer weniger.
Aua.
Glaube ich dir
nicht. Nein. Ich muss euch auch eine kleine Nebengeschichte erzählen, bitte, wie das dazu gekommen ist, warum ich in Deutschland geblieben bin, weil ich hatte so viele Kommilitonen, auch andere Instituten oder Kliniken, die vom Ausland gekommen sind und Doktorarbeit gemacht haben oder für Doktorarbeit nach Deutschland gekommen sind. Mit dem habe ich auch ziemlich häufig ausgetauscht, weil man ist ja Exot, nicht Deutscher und kommt von einem anderen Land. Und dann findet man sich irgendwie verbunden und da tauscht man immer aus, was für Beweggründe, was macht man danach und so weiter. Viele, also sehr viele, haben gesagt, keine ein Tag mehr, wenn Doktorarbeit fertig ist. Und die sind auch tatsächlich direkt nach dem Doktorarbeit innerhalb dieser kurzen Zeit, die da waren, haben die das gemacht und wieder deren Ursprungsländer zurückgegangen. Solche Leute gab es auch. In meinem Fall war es so, ich hatte nie Heimatsgefühl, weil meine Eltern waren Beamter und wegen meines Vaters Job mussten wir immer vierte, fünfte Jahr umziehen, weil der in einem Aufgabengebiet war, dass Korruptionen stattfinden könnten. Und das zu vermeiden, hat der Staat immer gesagt, derjenige, der den Job macht, muss spätestens 5 Jahre später wo anderes hingehen, aus dem Grund, dass die dann auch nicht irgendwie Korruptionen abwickeln könnte. Deshalb, ich habe keine Kindheitsfreunde, weil damals war ja kein Handy, keine E-Mail, keine gar nichts. Für mich war es immer, seitdem ich klein bin, meine Heimat, wo ich gerade gelebt habe. Und das hat mir auch ziemlich gut geholfen, als ich nach Gießen gekommen bin. Ich kannte auch keine andere Stadt in Deutschland, dass ich sagen könnte, boah, Gießen ist hässliche Stadt, finde ich überhaupt nicht übrigens. Für mich war es so diese kleine Stadt meine Heimat. Und dann habe ich gedacht, ah ja, warum nicht? Das läuft ganz gut. Ich habe ja jetzt auch halbwegs die Sprache beherrscht. Und ich würde gerne hier bleiben, wenn es wenn es möglich ist. Das war dann halt ja für mich ziemlich klar. Ab dem zweiten Jahr ist man auch nicht mehr so wie erstes Jahr heiß auf Heimat oder heiß auf 4, 5, 6 Wochen am Stück Urlaub. Ich hatte erste 2 Jahre tatsächlich 4, am Stück 4, 5 Wochen Urlaub genommen und in der Türkei hingeflogen und habe ich erstes Jahr gesagt, noch eine Woche hätte ich gebraucht, noch den zu sehen, den zu besuchen, mit dem zu quatschen und so weiter. Aber ab dem zweiten Jahr war es deutlich weniger. Und ab dem dritten Jahr konnte ich nicht mehr als 2 Wochen in der Türkei Zeit verbringen. Ja, es gibt auch ein Sprichwort, aus der Augen, aus dem Sinn. Irgendwann verläuft sich auch Freunde. Ganz wenige sind noch geblieben, dass wir immer noch Kontakt haben über Videochat und oder halt Schreiben, Social Media und Ähnliches. Aber viele sind auch dann dementsprechend nicht mehr geblieben, weil alle haben jetzt irgendwie ja, Lebenspartnern, Kindern und Job. Viele haben auch eigene Kliniken. Von daher, ja, so ist das dann auch verlaufen oder gelaufen.
Ja, du also baust dir ja auch in den Jahren, baust du dir ja natürlich auch ein Leben dann hier in Deutschland auf. Also du hast dann ja nicht nur, dass du die Sprache dann irgendwann wahrscheinlich auch gut beherrscht. Man merkt es ja, du beherrschst die Sprache sehr gut mittlerweile. Aber dann Freunde, was ich, Familie oder irgendwas, man baut ja dann hier auch was auf. Und dann mag man das dann hier nicht mehr verlassen.
Ja, das stimmt schon. Ja, ja, und das kann ich nur bestätigen.
Und du hast natürlich halt dadurch, dass du ja schon immer als Kind, sage ich jetzt halt mal, ein Vagabundenleben geführt hast und viel unterwegs warst.
Klar, du Gypsy.
Du hattest halt nie dieses Verwurzelte, ne? Du hattest halt nie so dieses Verwurzelte, hier ist meine Heimat, hier ist mein Ort. Das war mit Sicherheit ein Vorteil. Okay, sehr, sehr spannende Geschichte. So, wie geht's jetzt halt weiter? Jetzt ist es ja halt so, dass du ja deine Doktorarbeit hast. Kannst du mir eben den Doktortitel noch nennen? Das finde ich immer sehr interessant. Man versteht es nie, den Doktortitel, aber ich finde es so cool. Wo drin hast du den?
Achso, du meinst meine Doktorarbeit?
Ja, bitte. Ja.
Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken.
Weißt du selber nicht. Die sind ja immer so drin. Aber.
Und das ist auch auf Englisch, das weiß ich nicht, ob ihr das so blenden, einblenden wollt. Interferon Gamma Producing T-Cells as an early diagnostic marker for Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection in cattle.
Absolut richtig, das habe ich schon mal gelesen.
Du kannst im Amazon kaufen.
Oh ja. Vielen Dank. Das werden wir vielleicht mal machen, aber dann natürlich handsigniert. Okay, und jetzt ist es ja halt so, du bist ja Tierarzt.
Also ganz kurz zu meine Herzensangelegenheit, meine Doktorarbeit. Das ist über Paratuberkulose, das ist eine Erkrankung beim Rind. Wir haben versucht, diese Erkrankung früh wie möglich zu diagnostizieren und das hat uns auch ein bisschen gelungen, dass man nach dem 6 Monate nach der Infektion die bestimmte Zellen zu detektieren, dass die dann auch ja womöglich die Tiere, die erkrankt sind, zu detektieren gibt. Aber wie gesagt, das ist Immunologie, Veterinärimmunologie beim Rind, es ist nicht spannendes Thema und auch gerade nicht super einfach zu verstehen und deswegen, ja.
Okay. Ich werde es lesen, wenn ich
du hast mir versprochen, dass du dein Buch mir signierst, dann signiere ich mein Buch auch dir.
Genau, er möchte gerne unser Buch haben, ansigniert. Ja, okay, wir machen einfach einen Tausch. Okay, super. Bitte. Okay, und du bist ja Tierarzt und jetzt bist du ja gerade dabei, als Tierarzt möchtest du ja jetzt arbeiten irgendwann mal und du musst, aber jetzt finde ich, jetzt kommt ja das ganz Spannende, was ich ja ganz spannend finde, aber es ist nicht alles anerkannt, das, was du in der Türkei als Tierarzt studiert hast und musst das jetzt hier in Deutschland nochmal machen.
Genau. Warum? So ist das.
Warum?
Ich würde es jetzt nicht sagen, als Deutscher typisch deutsch, weil ich bin ja auch ein Deutscher.
Bist du jetzt selber, ja?
Okay. Genau. Das ist aber tatsächlich typisch deutsch. Das ist eine deutsche Bürokratie. Und ich hatte diese Geschichte auch 8 Jahre lang mit mir geschleppt wegen Stadtbürgerschaft. Stadtangehörigkeit, dass man immer irgendwie mit seinem Arbeitsvisum und was weiß ich noch alles, ziemlich komplizierte Geschichten. Da ich in der Türkei studiert habe und Türkei nicht in EU ist, ist mein Diplom hier nicht anerkannt. Kuriose die Geschichte ist, eine deutsche Uni akzeptiert mich als Doktorand mit meiner Tiermedizinstudium, die ich in der Türkei absolviert habe, als Doktorand. Und ich darf hier meine Doktorarbeit machen. Aber meine Doktorarbeit, es ist auch anerkannt in Deutschland, weil ich hier gemacht habe, aber ich darf nicht als Tierarzt arbeiten, weil mein Diplom nicht in EU. Das hat mich auch bis jetzt noch nie gestört, weil ich in pharmazeutischer Industrie das nicht gebraucht habe in meinem jetzigen Aufgabengebiet. Man kann als Tierarzt oder als Naturwissenschaftler, egal welcher Land man studiert hat, sich in Deutschland irgendwelche Stellen bewerben und wird man entweder genommen oder nicht genommen. In meinem Fall, als ich damals auf meiner Stelle beworben habe, stand nicht da drauf, approbierte Tierarzt. Da stand drauf naturwissenschaftlicher Hintergrund, wünschenswert Tiermedizin, aber Approbation war nie Thema und deswegen hatte ich das auch nicht gebraucht. Wenn man in Deutschland als Tierarzt arbeiten will und gerade in Nicht-EU-Land studiert hat, darf man unter Aufsicht von einem approbierten Tierarzt 2 Jahre arbeiten. Innerhalb dieser 2 Jahre sollte man auch diese Kenntnisprüfung standmachen. Man meldet sich bei der zuständigen lokalen Behörde. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Irgendwann, als ich jetzt auch gedacht habe, ich habe jetzt auch was anderes vor, würde ich gerne meine Approbation angleichen, habe ich mich auch meiner Überwachungsbehörde angewandt und gefragt, was ich dafür brauche. Und die haben meine Diplom und meine Noten alles überprüft. Und ich hatte Glück, dass ich in einer Uni in der Türkei studiert habe, die auch ziemlich europäisch angehaucht ist und europäische Regeln auch in diesem Standarden unterrichten, hatte ich eine Liste von Fächer bekommen von der Behörde, welche Fächer ich nachholen muss in Deutschland. Die sind in 10 Fächer. Boah. Diese 10 Fächer sind alle Gesetzfächer. Ich hatte mich auch ziemlich aufgeregt darüber, weil ich gedacht habe, boah, die Studium ist auch in das Gleiche, warum soll ich jetzt nochmal 10 Prüfungen absolvieren? Und dafür muss man auch immer persönlich dahin fahren, also an der Uni, wo man die Kenntnisstandprüfungen macht. Für mich ist es aber jetzt wirklich verständlich, weil ich selber lebe in Deutschland seit Ewigkeiten, seit 2007 und ich kenne auch Gesetzgebung in Deutschland. Wenn ich jetzt rückblickend mein Studium in der Türkei gucke, das ist schon anderes, weil gerade beim Fleischhygiene oder beim Tierschutz oder Radiologie, wir haben in der Türkei auch Gesetzgebung, aber EU und Deutschland hat andere Gesetzgebung. Deswegen verstehe ich schon, dass man hier diese Fächer nachholen muss, mindestens diese Fächer nachholen muss, dass man tatsächlich als Tierarzt im Feld dementsprechend Entscheidungen treffen kann und dementsprechend reagieren kann. Weil wir Tierärzte, wir sind nicht nur Gesundheit der Tiere zuständig oder verantwortlich, sondern auch Gesundheit der Menschen. Gerade die Tierärzte, wenn die jetzt in Schlachthof arbeiten, dass es jetzt nicht nur, man guckt eine Tierkörper und begutachtet das, sondern deine Entscheidung hat eine Auswirkung zu vielen Menschen, die draußen diese Fleisch zu sich nehmen. Von daher finde ich schon sinnvoll, dass man diese Fächer, wenigstens diese Fächer nachholen soll, um zu feststellen oder um zu zeigen, dass man diese Gesetzgebung schon sich angeguckt hat und sich damit befasst hat und hier mit gutes Gewissen arbeiten kann.
Okay, warte. Also das, was ich verstehe, ist ja halt, wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Seuchenschutzgesetz, ja? Also das verstehe ich total. Tierseuche, genau, ja. Weil ich glaube, in der Türkei gibt es mit Sicherheit andere Tiere. Ich kenne das ja aus dem Tierschutz, da gibt es andere Erkrankungen. Das kann ich total verstehen. Aber jetzt erklär mir bitte, warum die Radiologie oder Röntgen in der Türkei anders ist als in Deutschland.
Unterschied kann ich dir nicht erzählen, aber Gesetzgebung für den Strahlschutz in Deutschland muss man schon wissen. Also diese Kenntnisprüfungen, die ich absolviere, da muss ich jetzt nicht Wellenlänge von Ultraschall wissen, sondern eher gesetzliche Verpflichtungen wissen, wie viele Strahl darf man haben, Dosimeter haben oder nicht haben und solche Sachen. Also wie gesagt, das ist jetzt als Fach Fleischhygiene oder Tierseuche ist auch nicht anderes. Aber wie du gesagt hast, in Deutschland gibt es andere Tierseuche als in der Türkei und die haben auch andere Gesetzgebung als in der Türkei und deswegen diese gesetzliche Fächer oder die Gesetzesteil, die Fächer sind schon relevant, wenn man in Deutschland als praktizierender Tierarzt arbeiten will.
Ich habe jetzt gedacht, die Röntgenstrahlen sind anders in der Türkei als
Nein.
in Deutschland. Ja, deswegen frage ich ja.
Ich sag's dir, in der Türkei, wir gucken mit einem nackten Auge und sehen ja schon innere dich.
Einmal gegen das Licht halten und dann haben wir es. So, das ist der Unterschied. Was ja, ich verstehe, deswegen frage ich doch, deswegen haben wir doch einen sehr informativen Podcast hier. Aber was sind es noch für Gesetzesfächer? Also Seuchenschutz, Röntgen, ich will es nur verstehen.
Milchkunde, Fleischhygiene. Milchkunde, genau. Gerichtliche Veterinärmedizin, Berufs- und Standsrecht, Tierseuchebekämpfung, Arzneimittel- und Betäubungsmittelrecht, das ist auch ein Fach, die man tatsächlich ein bisschen wissen muss.
Okay, betäubt man anders das in der Türkei?
Nein, betäubt man nicht anderes, aber hier gilt auch andere Dokumentationspflicht oder hier gibt es auch andere Voraussetzungen, wo man diese Medikamente behält und so weiter. Also das ist schon, ein oder andere Dinge sind schon anderes. Und wie gesagt, wir haben in der Türkei auch solche Sachen gelernt, aber kann man jetzt nicht in meiner jetzigen Kenntnisstand nicht beweisen, dass auch in EU-Norm war. Deswegen verstehe ich auch, dass die Behörden wollen die Leute Approbation in die Hand drücken, aber sicher gehen wollen, wenigstens diese Sachen haben die ein bisschen.
Ja, da geht es natürlich auch um Sicherheit. Ne? Wäre ja auch scheiße, wenn du eine Praxis hast und überall steht das Fentanyl da rum, das Dormicum, was weiß ich, was das alles gibt. Und Tarkan steht in seiner Praxis, wieso liegt sonst da auch mal überall rum? Genau, das kann ich verstehen.
Ja, ich meine, wie gesagt, das ist nicht deine eigene Sicherheit, sondern eher Sicherheit des Menschen und die Sicherheit des Tieres. Ja. Und daher, also
es sind auch ja wirklich von vielen Menschen, die halt drogenabhängig sind, die brechen sehr gerne in Tierarztpraxen ein. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist einfach nur mal so. Und deswegen, das kann ich komplett verstehen. Was war noch für ein Fach?
Tierschutz.
Ja, Tierschutz, das kann ich auch gut verstehen, ja. Ja?
Tierzucht und Tiernahrung.
Okay, aber erklär mir bitte.
Oh, Tiernahrung, das
interessiert mich. Das ist Verenas Stichwort.
Ich habe den Fach noch nicht hinter mir, deswegen dürft ihr nicht Fragen stellen.
Verena, wir haben bei dir einen eigenen Tierarzt, super. Aber was ist der aber erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen deutscher und türkischer Milchkunde.
Es gibt sicherlich auch keine Unterschiede. Okay. Hier sind allerdings gibt es ziemlich viele Gesetze, was man als Trinkmilch nennt und was für Eigenschaften darf eine Trinkmilch haben und was man mit irgendwelchen Käsesorten macht und welche Kulturen dafür braucht und so weiter und so fort. Also das ist, wie gesagt, Gesetzgebung muss nicht anderes sein in der Türkei. Ja. Sagt keiner, vielleicht die sind die gleiche. Ich habe das, keine Ahnung, Jahr 20 während des Studiums einmal hinter mir. Aber das muss nicht völlig anderes sein. Es ist nur wichtig, dass diese gesetzliche Fächer oder die Fächer mit Gesetzesanteil muss man hier einmal schon geguckt haben und ein bisschen verinnerlicht haben, dass man dann auch sicher irgendwelche entscheidende Punkte, richtige Entscheidungen treffen kann. Das finde ich wirklich nicht schlimm, obwohl es mich ankotzt, dass ich 10 Fächer lernen muss, neben Beruf, neben Hunde, neben Job und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen, manchmal nicht einfach, aber...
Da muss man eine starke Persönlichkeit haben, ne? Weil jetzt lernst du ja eigentlich die Sachen, die du schon alle mal einmal gelernt hast, um das zu werden, was du eigentlich schon bist. Habe ich doch jetzt schön gesagt, oder?
Ist ja, hast du schön gesagt.
Der ist ja einfach. Feiert dich. Ja.
Es ist ja einfach so. Okay, aber lass uns mal eben kurz so. Und was ist jetzt dein näheres Ziel? Also heute, wo möchtest du in 3 Jahren sein? Was ist dein näheres Ziel?
In 3 Jahren möchte ich immer noch in Deutschland sein. Das ist schon mal ganz gut für euch.
Ja, da werden wir auch alle Hebel in Bewegung.
Feiern, genau. Ja. Was ich zwischendurch gemacht habe, zwischen meiner Doktorarbeit und dieser Approbation angleich, habe ich einmal eine Weiterbildung Fachkraft für tiergeschützte Interventionen gemacht.
Nein.
Doch.
Und, ESA-Art oder ISA-Art oder was?
Nee, hätte ich gerne, aber ich habe eine Institution hier in der Nähe gewählt und das war auch ganz gut so. Und ich habe meine Hundetrainerausbildung fertig. Meine bestrebende Ziel nach meiner deutschen Approbation ist Verhaltenstherapie. Das heißt, ich möchte gerne Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapeut haben, dass ich meine Hundetrainerausbildung, meine Wissens im Bereich Hundetraining mit therapeutische Aspekte kombinieren kann. Nice. Dem Menschen und die Hunde dementsprechend ein bisschen effektiver helfen kann, weil ich selber in meinem Alltag ziemlich häufig feststelle oder sehe, dass die Kollegen, die Zusatzbezeichnung haben als Verhaltensberater, die machen einen super Job, aber es gibt immer mal wieder Fälle, die man mit Verhaltensberatung immer in einem Punkt stehen bleibt, weil da medizinische Hilfe nötig ist. Und diese Nische so abzudecken und die Menschen effektiver zu helfen, würde ich gerne Verhaltenstherapie wegschlagen und mich in diesem Bereich ein bisschen weiterbilden.
Ich glaube, da geht's auch immer mehr hin. Also ich habe eine Freundin, die ist auch Hundtrainerin, Sonja, du kennst die auch, und die wohnt aktuell in Rom. Und die ist auch in auch so dieses eher Richtung Coaching geht sie jetzt auch. Weil sie halt auch sagt, du kriegst einen Hundebesitzer, also kommt ein Hundebesitzer, und da ist ja diese Verallgemeinerung ist halt so schwierig. Du bekommst dann einen Hundebesitzer, der ja auch irgendwie seinen Rucksack auf hat, wie auch immer, der Hund gleichzeitig ja genau das Gleiche. Und dann diese Verhaltensberatung in dem Sinne ja auch, dass man den Menschen halt auch kennenlernt, der dahinter steht, hinter dem Hund ja auch kennenlernt und ihn dann mit einbindet in der ganzen Geschichte, ne? Also das ist jetzt bezogen auf Verhaltensberatung, oder ist es jetzt nur Verhaltensberatung auf den Hund? Nein, du beziehst den Menschen ja dann auch noch mit ein, oder?
Ich meine, als Hundetrainer oder Verhaltensberater kannst du nicht nur Hund als einzelne Lebewesen nehmen, weil das gehört Mensch auch dazu. Und da unser Alltag als Hundetrainer oder Verhaltensberater schon gewisse Coaching ist immer da. In meinem Vorhaben Verhaltenstherapie, das ist tatsächlich tierärztliche Zusatzbezeichnung, dass man im Bereich Verhaltenstherapie sich weiterbildet, dass man medikamentös die Hunde helfen kann, zum Beispiel Angsthunde, die überhaupt nicht lernbereit sind, weil die super viele Ängste haben, um den Fuß an der Tür zu fassen oder
den Fuß in die Tür zu kriegen.
Genau, Fuß in die Türe zu kriegen, bräuchte man manche Fälle medizinische Mithilfe, und solche Sachen kann ein normaler Verhaltensberater ohne medizinische Hintergrund oder als ohne Tierarzt kann man keine verschreibungspflichtigen Medikamente verschreiben. Und in diesem Bereich deckt Tierärzte weitgehend, aber viele Tierärzte, die sind auch nicht spezialisiert dafür. Deswegen sollte man auch eigentlich, wenn man sowas macht, ein bisschen detaillierte Kenntnis dafür haben, dass man gewisse Medikamente in Kombination mit Training nutzen kann, um das Tier zu helfen. Und dadurch, wenn man ein bisschen Tier hilft, hilft man automatisch auch dem Mensch. Aber es geht in meinem Fall tatsächlich medikamentöse Support zu den Hunden, die verhaltensauffällig sind und mit Training nicht weitere Fortschritte oder erkennbare Verbesserungen möglich sind. In solchen Fällen kann man auch etwas medikamentös supporten bzw. Beihilfe leisten.
Habt ihr irgendwie ein Beispiel oder sowas, also wo das dann eingesetzt werden könnte?
Ich kann dir 1000 Beispiele nennen.
890
Beispiele. Du hast einen Hund, der einfach, ich sag mal, meistens sind es ja wirklich Hunde, die halt aus dem Tierschutz kommen, die haben einfach eine Blockade, eine wirkliche Angstblockade, und du kriegst die einfach nicht ins Handeln und nicht ins Denken, weil die einfach so gefestigt sind von der Angst, so gefestigt, so gefangen sind auch von der Angst, dass du die da einfach nicht mehr rauskriegst. Und da musst du, und da gibt's auch 1000 Literatur Empfehlungen, musst du halt mit einem Tierarzt zusammenarbeiten, der eben genau das macht, wo Hakan hin möchte. Ich finde das super. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen dafür. Das finde ich gut. Ich kenne eine gute Tierärztin, die auch aus deinem Bereich da halt kommt. Die sitzt auch da in deinem Raum, also in dem Raum, wo du halt wohnst. Die hat da sehr, sehr große Erfolge mit. Man muss halt aufpassen, dass man, deswegen finde ich es gut, dass der Hakan auch halt die Hundetrainerausbildung gemacht hat. Da ist natürlich auch ein ganz großer Hang zum Missbrauch, ist ja ganz klar. Leute, die keinen Bock haben auf Training, die dann eine Stunde in der Hundeschule waren, sagen, hier, der Hund hat Angst, machen Sie mal hier irgendwas, Herr Doktor, spritzen Sie dem mal irgendwie was. Und ich finde, da muss man einen guten Arzt haben, um mit dem zusammenzuarbeiten. Der Arzt muss wirklich gute Trainer haben, die mit einem zusammenarbeiten, damit man da eben halt auch gemeinsam den Hund therapieren kann.
Ist man all in one? Ja. Dass man sowohl Hundetrainer und Tierarzt und Verhaltenstherapeut. Genau.
Aber schön ist natürlich halt auch, wenn du dann halt so tolle Hundezentren hast wie mich, mit denen man dann gut zusammenarbeiten kann. Es gibt auch so diese Deprivationshunde zum Beispiel, ne? Diese Deprivationshunde, die halt wirklich in Kellern groß geworden sind, die halt nichts gesehen haben, dann in die große weite Welt rausgeschickt werden. Die sind einfach so komplett reizüberflutet und im schlimmsten Fall hast du da Hunde, die wirklich um sich beißen, die du nicht mal anleihen kannst. Und dann ist es natürlich super, wenn du halt mit einem Arzt zusammenarbeitest, der dir da, der einfach mit dir einen guten Therapieplan aufstellt.
Richtig. Also Ziel ist nicht, den Hund wegzubeamen oder das Tier irgendwie so im Schlaf zu legen, dass er überhaupt nicht aufnahmefähig ist, sondern eher einen Raum zu verschaffen.
So ein Antidepressivum quasi.
Genau. Ja, genau. In einem Raum zu verschaffen, dass der Hund bereitwillig diese Außenreize wahrnehmen kann, ohne große Angst haben muss und seine Lernzentrum ins Gehirn nicht zu ist, sondern eher schon mitkriegt, was um sich herum passiert, statt nur noch Angst haben und flüchten zu wollen, in dem Fall.
Ja. Okay. Also das ist, bezieht sich ja dann auch wirklich auf Schwerstfälle quasi, ne? Also wirklich die, okay. Ja. Wo und viele dann schon aufgeben würden, quasi würdet ihr dann mit solchen Methoden dann kommen.
Du müsstest halt, Methode finde ich nicht das richtige Wort. Du musst halt gucken, du musst halt eine gute Anamnese machen, ne? Weil wirklich 90% aller Leute, die ja halt zu ihren, die ja halt mit dem Hund kommen, mit dem wirklichen Auffälligkeiten in ihrem Verhalten halt haben, sind ja zu 90% immer Angsthunde. Es ist auch viel hausgemacht und das muss einfach ein Arzt auch wirklich erkennen können. Also es gibt halt wirklich diese Hunde, die einfach nicht besser werden, weil die Menschen einfach nichts daran ändern oder halt auch nicht ändern wollen oder was weiß ich, warum sie da keine Verbesserung sehen wollen. Und da, das meine ich halt mit dem Missbrauch, weil sonst hast du so eine Praxis, wie der Hakan irgendwann hat, die ist dann überlaufen. Die sagen dann nämlich genau diesen Gedanken, den der Hakan jetzt direkt, was ich auch gut finde, in diesem Podcast eben ausgeschlagen hat. Hi, ich habe hier einen Hund aus dem Tierschutz. Ich glaube, das ist ein Angstbeißer. Spritzen Sie dem mal irgendwas. Und das darf eben nicht passieren. Das darf eben nicht passieren. Und deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man halt alles so wie Hakan das eben macht. Verhaltensberater für Hunde ist, Hundetrainer ist, Tierarzt ist, finde ich super. Super, super, super gut. Ich würde sagen, Hakan, du wirst ein sehr erfolgreicher Mensch werden. Das wird leider.
Das bleibt nicht aus, das weiß ich. Ja.
Geil. Das will ich hören. Ich
würde sagen, der Junge war schon bei uns, als er noch nix war. So lange kennt man den schon. Und wir werden in seinen Büchern erscheinen. Und ach, herrlich. Ich sehe uns schon bei der Oscar-Verleihung. Wunderbar. Wunderbar. So, lieber Hakan, das war ein mega interessantes Gespräch. Ich fand es sehr, sehr bereichernd. Sehr, sehr bereichernd. Ich bin extremst dankbar, dass du bei uns warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Dürfte ich ganz kurz zu den alle Tierärzte, die nicht in Deutschland oder in der EU studiert haben, ganz kurzes Message geben. Gerne. Es gibt nämlich ein Projekt, Support for VetMed nennt sich das, initiiert an der Freien Universität Berlin und ist ein Teilprojekt des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung. Die können diese Support for VetMed googeln und sich Informationen holen und da wird es kostenlose Beratung gegeben und da werden auch Kurse online geschaltet, dass man sich diese Prüfungen vorbereiten kann. Alles kostenlos und eigentlich ganz gute Anlaufstelle für die Leute, die nicht wissen, wie sie sich da hier Fuß fassen wollen. Das wollte ich nur sagen.
Das werden wir auch schreiben, ne, Verena?
Ja,
das machen wir sehr gerne. Ja, Verena.
Ja. Vielen Dank, Hakan. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du gehst deinen Weg und ich finde, das müssten noch mehr solche Leute, es müssten noch mehr geben, die da so engagiert halt auch sind und ein Ziel vor Augen haben. Man hört das bei dir irgendwie raus, dass du das auch leidenschaftlich gerne machst und ich mag ja immer Leute, wenn man das so raushört, dass sie leidenschaftlich gerne an was arbeiten und da weitergehen. Viel Erfolg weiterhin. Ich denke, wir hören uns auf jeden Fall noch.
Ja.
Bei der Oscar-Verleihung hören wir uns.
Ja, alle spätestens. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft und super liebe, nette Wohnzimmeratmosphäre. Hat mich auch sehr gefreut, mit euch zu quatschen und Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
Dankeschön, das Danke. Hören wir auch gerne. Ist das nicht nett? Okay. Sehr nett. Reizend. Liebe Zuhörer, wir freuen uns auf ein Feedback von euch, was ihr zu der Geschichte sagt. Wir werden Hakan natürlich auch unter unserem Podcast verlinken. Ihr könnt ihn gerne anschreiben, ihr könnt ihn gerne kontaktieren. Ist übrigens ein sehr guter Dummy-Trainer auch noch. Neben mir. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke!
Danke, danke. Tschüss.
Tschüss.